Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Der Naturforscher Alexander von Humboldt, der hantiert mit Smartphone und Tablet und Social Media. Das ist schon etwas erstaunlich, weil er ja vor 200 Jahren gelebt hat. Aber eine neue Graphic Novel macht diese Modernisierung des Alexander von Humboldt möglich. Gestern ist bekannt geworden, dass der israelische Schriftsteller Meir Shalev gestorben ist mit 74 Jahren. Er war einer der bekanntesten Romanautoren in Israel. Während einer Israel Book Week wurde er zum Lieblingsautor gewählt. Auch international werden die Bücher von Meir Shalev viel gelesen. In 20 Sprachen wurden seine Romane, Kinderbücher und Sachbücher übersetzt. Und Ruth Achlammer hat seine Romane ins Deutsche übertragen. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Frau Achlammer, seien Sie willkommen. Hallo.
Ja, hallo.
Sie haben ja bei vielen Romanübersetzungen mit Meir Shalev zusammengearbeitet, ihn erlebt dabei. Was war er denn für ein Mensch?
Er war wunderbar. Vor allem, er war sehr, sehr treu. Also einmal, wenn er einmal jemanden gefunden hatte, einen Verlag, egal ob hier in Israel oder im Ausland, oder eben Übersetzer oder Lektoren, in dem Moment war er treu und wäre nie auf die Idee gekommen. Also hätte ihn niemand anders unterschieben können. Das war sehr interessant. Hat immer auch sehr gelobt. Also wenn er dann auf Lesereise war, also in meinem Fall dann im deutschsprachigen Raum, dann hat er immer erzählt hinterher, wie das so gut gewesen wäre und so weiter. Also er war da sehr zugewandt.
Er wurde ja geboren im Gründungsjahr des Staates Israel 1948. Er hat als junger Mann im Sechstagekrieg gekämpft, wurde schwer verwundet dabei. Seine Lebensgeschichte, wie hat die sich denn niedergeschlagen in seinen Romanen?
Ja, also einmal dieses Hin und Her seiner Eltern, die eben, also die Mutter ja war ja in Nahalal geboren, im ältesten Moschaf oder fast ältesten, in dem auch Moshe Dayan geboren wurde oder auf jeden Fall aufgewachsen ist. Und dann, aber der Vater war aus Jerusalem.
Das müssen Sie uns bitte erklären, was das für ein Ort ist, von dem die Mutter herkommt.
Ja, also man hatte erst die Kibbutz-Bewegung und dann waren Leute, die zwar auch Landwirtschaft machen wollten, aber eben nicht ganz genossenschaftlich wie im Kibbutz, sondern also nach jeder seinen eigenen Hof hat und nur die großen Sachen genossenschaftlich gemacht werden. Das war also der Moschaf, also eine neue Siedlungsform. Damals frühzionistisch, die dann 1921 wurde der erste gegründet. Ich glaube, es war Nahalal, waren zwei, die sehr schnell nacheinander gegründet wurden. Also im Norden, im Emek Israel. Und davon, das ist die eine Seite, das kommt oft wieder in seinem Werk. Und die Mutter war so eine Urzionistin, und also die ist aus einer Landwirtschaft, und der Vater eben Bibelkundelehrer aus Jerusalem, also Städter. Und dadurch ist die Familie ab und zu hin und her gezogen. Die Mutter war, glaube ich, auch Lehrerin, jedenfalls der Vater war Lehrer. Und dadurch, das schlägt sich in seinen Werken wieder, dass also dieses Hin und Her, dass er dann in Jerusalem wohnten, eben dann, dass er dann aber im Sommer, während der Sommerferien dann aufs Land geschickt wurde zu seinen Verwandten in Nahalal. Und nun war er ziemlich zierlich gebaut, also kein so ein Bauernjunge. Und dass er da immer mithalten musste. Und dann war er auch noch kurzsichtig, was überhaupt, also um Gottes Willen, also ein Brillenträger. Und dieses Hin und Her hat er zum Teil auch sehr humoristisch mitbehandelt, aber zum Teil auch sehr nahegehend.
Seine humoristische Seite und sein Witz, das wird auch hervorgerufen jetzt in den Nachrufen auf Meir Shalev. In der FAZ habe ich zum Beispiel gelesen, seinen Roman Meine russische Großmutter und ihr amerikanischer Staubsauger. Das Buch gehöre zu den komischsten Büchern der Gegenwartsliteratur.
Ja, ich lache jetzt schon, wenn Sie nur den Titel nennen. Ja,
was ist denn der Witz von Meir Shalev?
Kommt auch noch in einem seiner anderen Romane wieder. Das muss sehr beeindruckend gewesen sein. Er hat ja auch eine Kolumne in einer Tageszeitung immer freitags, und die das also dann die Politik, die israelische Politik behandelte, und das war immer irgendwie auf den schlimmsten Sachen, die war, da wurde noch eine komische Seite abgerungen, und das wird auch fehlen.
Und weil Sie gerade von seiner Kolumne gesprochen haben und auch von seiner politischen Seite, was war denn seine politische Haltung? Wofür hat er sich eingesetzt?
Ja, er war also links, linke Mitte. Auf jeden Fall, er war also auf keinen Fall für die jetzige Regierung oder deren Vorgänger, abgesehen von der letzten vielleicht, die er vorher war. Also er kam ja aus dem aber also Arbeiter-Siedlungswerk, Arbeiter, also Sozialdemokrat. Er war Sozialdemokrat durch und durch, ohne irgendwie in die eine oder andere Richtung extrem zu sein. Also Rabin, Peres und so weiter, das waren natürlich seine Leute. Und später dann, also was er jetzt genau gewählt hat, weiß ich nicht, aber jedenfalls nicht Likud und nicht die ganzen Parteien, die jetzt in Regierung sitzen. Der war ja auch nicht religiös in irgendeiner Richtung. Also zumindest nicht irgendwie, also dass er in die Synagoge gegangen wäre oder sowas und schon gar nicht die, hat sich da auch da, aber da hat immer so an sich gutmütig über die Leute lustig gemacht, aber das war damals halt auch noch nicht so extrem, wie sie heute sind. Jedenfalls also, er war gegen die Besatzung, er war auf dieser Schiene. Mhm.
Im Juli oder vielleicht auch später in diesem Jahr wird der jüngste Roman von Meir Shalev auf Deutsch erscheinen. In ihrer Übersetzung, Erzähl's nicht deinem Bruder, heißt dieser Roman. Was ist das für ein Buch, das wir da in diesem Jahr noch lesen können von ihm?
Ja, das ist ein schönes Alterswerk. Also wir haben ja natürlich nicht geahnt, dass er dann das gar nicht mehr erleben würde. Das ist gewidmet seiner Schwester, die jüngeren Schwester, die leider schon verstorben ist. Und die Schwester, die kommt nicht vor, aber ist also quasi ein Bruder, der auch aus dem Ausland ist. Die Schwester ist ja hat in Kanada gelebt. Das ist also ein Roman eigentlich über eine Nacht, in der also der ausgewanderte Bruder, in diesem Fall nach in die USA, der also dann einmal im Jahr zurückkommt nach Israel und dann mit sich und eine Nacht machen die beiden Brüder, der in Israel geblieben ist, der hat Frau und Kinder in Tel Aviv. Und über eine Nacht machen sie dann nur die beiden Brüder und da betrinken sie sich und in einem Hotel, wo er dann wohnt, und da erzählen sie sich Geschichten. Mhm. Und dann erzählt also der Bruder aus Amerika, erzählt eine Geschichte von einer Liebesgeschichte mit einer Frau, in der er eine einzige Nacht verbracht hat. Und das wird auch beschrieben, also die Liebesgeschichte da aber nicht nur, sondern es ist dann auch, also dieses von Amerika und Israel, diese Verwandtschaft quasi und auch von dem Bruder, also eine innige Geschichte von zwei Brüdern. Er hat ja auch viel über Männerfreundschaften geschrieben. In diesem Fall natürlich sind es zwei Brüder. Also das ist nicht sehr lang. Und mich hat das sehr berührt, auch weil ich habe seine Schwester, konnte ich ganz kurz kennenlernen, da hat ja dieses wunderschöne Buch Mein Wildgarten geschrieben und da hat sie die Schwester diese entzückenden Zeichnungen gemacht und dadurch dann kam sie hier, weil erst das erschien in Israel, kam sie her und dann haben wir sie auch kennengelernt und dann habe ich auch gebeten, sie soll auch in mein Buch unterzeichnen und sagt sie, ja, es wäre ihr erstes Mal, dass sie überhaupt ein Buch widmet und das fand ich so lustig. Na jedenfalls, also das ist auch also ihr gewidmet. Und ich dachte, vielleicht sollte man, ja, das ist hier Geschwisterabend statt Bruderabend eigentlich. Ja,
aber das Buch heißt auf jeden Fall, Erzähl's nicht deinem Bruder, wird im Diogenes Verlag erscheinen, noch in diesem Jahr. Das jüngste Buch von Meir Shalev, der Schriftsteller ist jetzt mit 74 Jahren gestorben. Und ich habe mit seiner deutschen Übersetzerin Ruth Achlamar gesprochen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen. Gut.
Jetzt geht's hier um einen ungemein neugierigen Menschen, um Alexander von Humboldt, den Naturforscher, der jahrelang in Südamerika unterwegs war als Pionier der modernen Naturwissenschaften. Der begegnet einem jetzt auf überraschende Weise in einem neuen Comic, dem ersten Buch von Bettina Schari, und die ist jetzt hier bei mir. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo.
Sie beginnen das Buch mit so einem richtigen, lässt einem das Herz stehen bleiben Moment. Da klettert Alexander von Humboldt auf einem schmalen Steinband am Chimborazo, einem über 6000 Meter hohen Berg in Ecuador, und dann rutscht er ab und fällt in die Tiefe und stürzt und stürzt und stürzt. Puh, warum fangen Sie mit so einem Aufreger an?
Ja, ich wollte mit einem Cliffhanger beginnen und das ist ja der buchstäbliche Cliffhanger. Ja. Ich wusste eigentlich damals noch nicht, wo ich genau oder wie ich das Buch genau aufbauen möchte, aber ich wusste den dass der Anfang ziemlich szenisch oder ziemlich filmisch sein sollte. Und ich wusste, dass ich im Hauptteil, also auf dem Höhepunkt seiner Erkenntnisreise, wieder dorthin zurückkehren möchte. Und das ist auch der Höhepunkt der Geschichte, ist dann in der Mitte des Buches die Doppelseite mit dem Naturbild. Mhm. Und das waren meine zwei Ankerpunkte. Und wie sich dann die Geschichte ausgebreitet hat, das wusste ich am Anfang noch nicht.
Das wusste nur die Geschichte selber.
Ja, und das fand ich aber, also ich hatte diesen Film, oder es war fast wie ein Film, und das wollte ich unbedingt zeichnen. Und ja.
Wie sind Sie jetzt überhaupt auf Alexander von Humboldt gekommen? Das ist ja 200 Jahre her, dass der da unterwegs war.
Ja, ich habe ein sehr gutes Buch über Humboldt gelesen. Das ist von Andrea Wolf, das Buch, was vor einigen Jahren in die Läden gekommen ist. Das war auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und das hat mich so beeindruckt. Es war eine Biografie über Humboldt, und ich glaube sogar, dass sie ähnlich beginnt. Also auch, sie beginnt auch am Fuße des Chimborazo oder an einer Klippe. Und das hat mich, also der Mensch Humboldt hat mich da total fasziniert. Und das war auch zu der Zeit, wo ich von einer Freundin die Herausforderung bekommen habe, einen Comic zu zeichnen über irgendetwas. Und da lag das Buch in der Nähe und die Figuren waren mir sympathisch, und da habe ich angefangen zu zeichnen.
Jetzt hat ja interessanterweise Alexander von Humboldt in den letzten Jahren in mehreren Comics schon eine Rolle gespielt, auch bei Andrea Wolf selbst. Sie hat dann nach diesem Buch auch eine Graphic Novel mitgestaltet, Die Abenteuer des Alexander von Humboldt, 2019 erschienen. Und dann gibt es einen Comic, Das Humboldt-Tier, ein Marsupilami-Abenteuer vom Comiczeichner Flix, taucht Humboldt auch auf. Diese anderen Humboldt-Comics, was für eine Rolle haben die jetzt für Sie gespielt?
Also als ich erfahren habe, dass von Andrea Wolf das Buch als Comic herauskommt oder als Graphic Novel, da habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert, weil ich hätte mich wahnsinnig gerne bei ihr gemeldet und gesagt, ich möchte gerne einen Comic zeichnen, oder da war die Idee eigentlich schon da. Aber ich finde das total schön, dass Humboldt, der so wahnsinnig viel Output hatte, der so facettenreich war, dass der auf so viele unterschiedliche Arten auch grafisch aufgearbeitet wird, das ist total schön. Mhm.
Jetzt ist bei Ihrem Buch eine Sache auf jeden Fall ganz besonders. Schon auf dem Umschlag sieht man Humboldt da sitzen vor einem Notebook. Und auf dem Knie hat er ein Tablet, dann gibt es ein Handy auch auf dem Bild, eine moderne Kamera. Und das zieht sich auch durchs ganze Buch. Also fast auf jeder Seite sieht man irgendeine moderne Zutat. Und Alexander von Humboldt ist auf Instagram, der chattet und postet, macht PowerPoint-Präsentation, fährt Fahrstuhl, alles Mögliche. Warum haben Sie jetzt diese historische Figur so modern ausgestattet?
Das hat sich regelrecht aufgedrängt. Als ich die Biografie von Andrea Wolf schon gelesen habe, da dachte ich, Mensch, der hatte so viel Output, so viel Sendungsbewusstsein. Der hat in seinem Leben 30.000 Briefe geschrieben, der hat Vorträge gehalten, Bücher geschrieben. Sein ganzes Leben bestand eigentlich nur aus Senden, Senden, Senden. Und ich dachte mir, also es ist eigentlich schade, dass er im Dschungel kein Insta-Live machen konnte oder nicht tweeten konnte, weil er hätte es garantiert gemacht, weil sein Sendungsbewusstsein so groß war. Er wollte einfach Menschen erreichen mit seinen Erkenntnissen.
Jetzt beschreiben Sie in Ihrem Buch relativ knapp die Vorgeschichte, also auch die familiäre Situation. Wo kam Alexander von Humboldt erstmal her? Welche Umwege musste er gehen, bevor er Naturforscher werden konnte? Und dann tauchen Sie ein in diese große Forschungsreise nach Südamerika. 1799 bis 1804 war er da unterwegs. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, wie unglaublich viel er dabei angesehen, untersucht, benannt hat. Ich stelle mir vor, es war schwierig, sich zu entscheiden, wovon man dann erzählt bei dieser Reise. Wie haben Sie sich da entschieden? Wovon wollten Sie vor allem erzählen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin keine Comiczeichnerin. Ich habe das ist mein erstes Werk, und ich musste mir meinen Weg auch erstmal selber erschließen. Und am Anfang habe ich einfach nur Material gesammelt. Ich habe ganz viel recherchiert. Ich habe Quellenrecherche betrieben, Primär- und Sekundärquellen. Also ich habe Humboldts eigene Tagebücher gelesen oder auch Bücher über ihn, und habe einfach erstmal gesammelt und mir Anekdoten notiert, die mir interessant oder spannend erschienen. Es hat sich ein bisschen so angefühlt, als würde ich eine Masterarbeit wieder schreiben. Und im Anschluss habe ich dir alles, was ich gesammelt und für interessant fand, habe ich dann verwertet, und zwar auf unterschiedliche Arten. Also manchmal hatte ich eine Anekdote, die ich so spannend fand, dass mir die Bilder von ganz alleine in den Kopf gekommen sind. Und das mit Social Media, das zu integrieren, das fühlte sich total organisch an. Also ich musste den Text, also vielleicht noch dazu gesagt, Humboldt erzählt die Geschichte in eigenen Worten. Mhm. Ich habe seine eigenen Tagebucheinträge und seine Stimme sozusagen verwendet. Und die musste ich fast überhaupt nicht flexen oder verändern, damit es in diese moderne Ebene passt. Und das war das Schöne dran. Und also ich hatte die Anekdote und habe dann quasi nur gezeichnet, was mir in den Kopf gekommen ist und habe dann ja auf einen Witz zugearbeitet.
Jetzt ist ja ein Vorteil des Erzählens im Comic, den sieht man sehr schön an einer Stelle, zum Beispiel, wenn Sie auf das Thema Homosexualität kommen, da zeigen Sie einfach nur in einem Bild, ohne dass es im Text darum gehen würde, Alexander von Humboldt im Bett mit einem anderen Mann, also ganz dezent, man sieht nur die Oberkörper von den beiden. War das für Sie jetzt auch ein Vorteil, das nur so andeuten zu können im Bild eben? Weil soweit ich weiß, ist Humboldts Homosexualität bis heute ja nur eine Vermutung. Ne?
Genau. Und weil ich keine Historikerin bin, wollte ich das nicht irgendwie mir herausnehmen, das irgendwie einzuordnen, historisch oder sozial. Ich wollte das aber auf jeden Fall thematisieren, weil ich bei den Recherchen festgestellt habe, dass das ja schlichtweg selten oder gar nicht erwähnt wird. Es fällt einfach irgendwie unter den Tisch. Und das fand ich unfair. Ich wollte, dass das einfach im Wissen bleibt und wollte, dass die Leute das selber sich interpretieren können.
Ich habe, muss ich sagen, gestutzt beim Titel Ihres Buches. Das Buch heißt Die zweite Entdeckung der Welt und jetzt bei der europäischen Eroberung, wissenschaftlichen Aneignung, Benennung der Welt von Entdeckung zu sprechen, wird ja heute eher kritisch gesehen. Wie ist es zu diesem Titel gekommen?
Also der Titelvorschlag kam vom Verlag, vom Knesebeck Verlag. Wir hatten zuvor unterschiedliche Titel hin und her gespielt. Und die zweite Entdeckung spielt, oder die zweite Entdeckung der Welt spielt auch sehr viel auf die digitale Welt an. Also mit dem Handy in der Hand entdeckt man nochmal eine neue Welt, nämlich die Welt des Internets. Und ich denke, darauf spielt es an.
Jetzt hat das Buch auch für Ihr Leben eine einschneidende Bedeutung. Sie haben ja schon gesagt, dass für dieses Buch eigentlich angefangen haben, überhaupt mit dem Comic zeichnen. Da würde ich jetzt gern zwei Sachen wissen. Und Sie haben auch für das Buch Ihren festen Job aufgegeben, was ja eine mutige Entscheidung ist. Also erstens, wie sind Sie zum Comiczeichnen gekommen und diese Entscheidung, den Job aufzugeben, bis jetzt die richtige Entscheidung?
Absolut. Also es ist wirklich die beste Entscheidung meines Lebens gewesen bisher, weil sich so viel verändert hat. Ich habe eigentlich immer schon gezeichnet, aber allerdings privat. Also ich habe das nicht beruflich verfolgt und ich wollte mir das eigentlich als Hobby mein berufsbegleitend sozusagen behalten, aber das hat mit einem Vollzeitjob einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich brauche einfach viel Freiraum, viel Zeit, um kreativ zu sein. Und dann kam Corona und der erste Jahresurlaub, den man zu Hause verbringt. Und da hatte ich Zeit, um alte Projekte hervorzuholen. Und das ist draus geworden.
Da ist Humboldt aufgetaucht. Für das Buch Die zweite Entdeckung der Welt, Alexander von Humboldts Expedition nach Südamerika. Das Buch von Bettina Schari ist im Knesebeck Verlag erschienen mit knapp 100 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Wie schön, dass Sie da waren. Danke.
Vielen Dank.
Minuten-Essays, so nennt die Schriftstellerin Katharina Hacker eine ganz eigene Textform, kurze, aus Notizen hervorgegangene Mini-Essays. Ihr erstes Buch mit solchen Texten hieß Darf ich dir das Sie anbieten? Das Buch ist jetzt in der vierten Auflage, wird also viel gelesen und Katharina Hacker legt jetzt nach mit einem neuen Minuten-Essay-Band mit dem Titel Überleben mit Tier. Das Buch ist gestern erschienen und mein Kollege Tobias Wenzel hat Katharina Hacker und ihre Tiere besucht.
Ich habe die neulich eingefangen, um sie umzusetzen in einen anderen Teil vom Garten. Und es ist extrem schwierig, Schafe zu fangen. Das war mir gar nicht klar.
Ein sonniger Nachmittag in einem Dorf in Brandenburg. Zwei bretonische Zwergschafe, benannt nach der US-amerikanischen Schriftstellerin Gertrude Stein und ihrer Muse Alice B. Toklas, entdecken Katharina Hacker und hüpfen vor Freude.
Bitte sehr.
Die Autorin füttert die Schafe mit Karottenstückchen. Auch im hinteren Teil ihres Gartens bewegt sich etwas.
Das dahin ist kein Tier, das ist mein Mann. Auskommen. Wir können ohne Tiere auskommen. Aber unsere Träume kommen nicht aus ohne Tier.
Manchmal sind Katharina Hackers Texte über Tiere Sentenzen. Nie sind sie länger als eine Buchseite. Die Autorin und ihre Familie leben zusammen mit den beiden Schafen, mit zwei Hunden, mit Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen.
Ich finde es ausgesprochen fruchtbar, über Tiere nachzudenken. Über Tiere, und indem man über Tiere nachdenkt, denkt man, finde ich, vor allem darüber nach, was Leben und Lebendigkeit für einen bedeutet.
Ein ganzes Leben bedeuten sie mir, schreibt Hacker über ihre Tiere. Aber Liebe sei das in ihrem Fall nicht.
Vor allem finde ich aber ehrlich gesagt so wichtig, dass es den Tieren komplett gleichgültig ist, ob ich sie liebe oder nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Tiere gern höflich behandelt werden möchten und respektvoll sowieso. Und sie möchten ein gutes, möglichst glückliches Leben führen. Das heißt, das Wetter kann gar nicht so schlimm sein, dass ich nicht trotzdem mit den beiden Hunden rausgehe. Daran liegt denen. Ob ich die dabei liebe oder nicht, ist für die ja irrelevant.
Katharina Hackers Minuten-Essays sind nicht apodiktisch, sondern Versuche vor den Augen der Leser. Überleben mit Tier regt zum Betrachten und Weiterdenken an. Man verlässt dieses Buch wacher und neugieriger auf Welt, Mensch und Tier.
Kuckuck.
In einer Scheune huschen vier Meerschweinchen aus ihren Häuschen hervor.
Also, wer will Kohl? Ihr Donugart, ne?
Dann finden sie es angenehm, wenn ich sie aus der Hand füttere. Mit jedem Bissen überlegen sie, ob der nächste meinen Fingern gelten sollte.
Nee, nicht meinen Finger, bitte. Sonst gibt's hier ganz andere Geräusche gleich.
Draußen sehen wir die alte Hündin Agathe sitzen. Sie beobachtet durch die vergitterte Scheunentür gebannt das Treiben der Meerschweinchen und Kaninchen.
Der Hund denkt, das ist das persönliche Fernsehen.
Wenn Katharina Hacker irgendwann zu alt ist, um mit Hunden spazieren zu gehen, möchte sie eine Ratte haben, verrät sie in einem Text. Tiere sind überhaupt in diesem Buch kein schmückendes Beiwerk, sondern wichtige Wesen. So beschreibt die Autorin, wie Menschen in zerstörten Orten der Ukraine verharren, weil sie ihre großen Tiere wie Kühe nicht zurücklassen wollen. Berührend erinnert sich Hacker daran, wie sie als Mädchen verzweifelte, weil ihre Schildkröte auf den Kopf gefallen war.
Und diese Schildkröte war nicht tot, aber offenkundig schwer verletzt. Und ich habe sie dann in den Zoo getragen in Frankfurt. Da war Bernhard Schimmick noch Zoodirektor, den ich aus dem Fernsehen kannte. Da bin ich hingegangen und wurde da auch ohne weiteres reingelassen und vorgelassen und habe ihm die Schildkröte gezeigt.
Interessiert und ohne Tadel hörte er mich an. Betrachtete das Tier, begutachtete den Schädel, tröstete nicht, wusste keine Hilfe, sprach aus, was unabwendbar war. Sie würde sterben.
Schädelbasisbruch bei einer Schildkröte ist einfach nicht zu heilen.
Die Autorin verabschiedet sich hastig, denn ihre Zwergschafe Gertrude Stein und Alice B. Toklas sind aus dem eingezäunten Bereich des Gartens ausgebrochen.
Ihr seid blöd. Nee, haut ab.
Vielleicht, ein Gedanke aus ihrem Buch, könnte Katharina Hacker die Tiere einfangen, indem sie sie durch Musik besänftigt.
Wissen. So kenntnisreich und nüchtern wirkt die Tierkunde des Aristoteles, das ins Auge springt, wenn sachliche Beobachtung einer mythischen Idee weicht. Gefangen werden Hirsche auf der Jagd durch Flöten spielen und singen. Sie legen sich dann vor Entzücken nieder.
Katharina Hacker, ihr Buch Überleben mit Tier ist gestern im Bärenberg Verlag erschienen. Am 26. April ist die Buchpremiere mit Katharina Hacker im Heine Haus in Düsseldorf.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Warum macht ein Mann 369 Passbilder von sich selbst und klebt die in ein Album? Ein Mann in Frankreich hat das gemacht in den 70er Jahren und sein Album mit den 369 Passbildern, das ist auf einem Flohmarkt gelandet und von dort zu einer Pariser Filmproduzentin weitergewandert. Die hat einen möglichen Filmstoff darin gesehen und das Album weitergereicht an den Schriftsteller Christophe Boltanski in der Hoffnung, dass der etwas über das Leben dieses Fremden mit mit den Passbildern herausfindet und sich einen Film daraus machen lässt. Christoph Boltanski hat aber kein Drehbuch geschrieben, sondern die dokumentarische Erzählung Die Leben des Jakob. Und Sigrid Brinkmann hat dieses Buch gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Wie nähert sich denn jetzt Christoph Boltanski diesem Unbekannten und seinen vielen Passfotos?
Also er nimmt Fühlung auf, indem er sich in einen schmuddeligen Passfotoautomaten setzt, der beschreibt, wie er die Welt hinter diesem halbhohen Vorhang wahrnimmt, innerhalb und außerhalb der Kabine. Und dann beginnt er ein inneres Zwiegespräch. Als nächstes vertieft er sich in den Ausdruck der Fotos. Das breite, fröhliche Lächeln des Unbekannten kommt ihm aufgesetzt vor. Und die Lust des Mannes am Rollenspiegel hat auch etwas Rätselhaftes. Also der Mann verkleidet sich ständig. Er könnte mal als Kleinkrimineller durchgehen, dann als israelischer Flugkapitän. Er mimt Elvis auf einem Bild und auf dem nächsten probt er dann so einen dramatischen Auftritt mit weit aufgerissenen Augen und abstehenden Haaren. Immerhin hat er auf die Rückseite der Fotos seinen Namen und auch wechselnde Adressen geschrieben und einmal die Bitte, dass man im Falle seines Todes die israelische Botschaft in Paris informieren solle. Also es gibt eine Spur.
Aha, also der Christoph Boltanski verlässt die Fotozelle oder wie sagt man denn?
Ja, genau.
So ein Ding und macht sich auf eine Reise. Wen trifft er da? Wo geht er hin?
Das ist eine ziemlich komplizierte Route, die er rekonstruiert. Sie führt in 24 Etappen von Rom nach Paris, Marseille, Lyon, in die Schweiz und auch nach Israel. Dieser Mann ist alle 7 Wochen aufgebrochen. Und zeitweilig glaubt der Autor sogar, dass Beshiri, so heißt der Mann, Jakob Beshiri, für den israelischen Geheimdienst gearbeitet hat. Er war aber nur beim Bosenpersonal von El Al. Christoph Boltanski war ja jahrelang für große Zeitungen unterwegs als Reporter und Korrespondent. Er weiß also, wie man Spuren aufnimmt, wie man sie verfolgt. Er kann Kontakte knüpfen und in diesem Fall findet er Nachbarn, ehemalige Bekannte, die noch leben, Bodenpersonal, das er befragt und auch Verwandte in Israel. Er reist aber vor allen Dingen nach Djerba, wo Jakob Beshiri 1948 geboren wurde als Sohn eines sehr reichen Mannes und einer sehr jungen Mutter. Und er findet heraus, dass er 9 Jahre alt war, als dieser Vater starb, dass die Witwe vom Schwager ums Erbe betrogen wurde und dieser Junge dann ganz allein nach Israel geschickt wurde, wo er in einem religiösen Internat und nicht im Kibbutz landete, wo das Leben freier gewesen wäre. Und man kann sich dann vorstellen, dass dieses junge Leben sehr früh gebrochen wurde.
Es ist erstaunlich, ja, wie viel da alles herauszufinden war. Hat der Autor denn das ganze Leben von Jakob Beshiri rekonstruiert?
Ja, weitgehend. Die letzten Lebensjahre bleiben so ein bisschen vage. Aber es ist wirklich packend mitzuvollziehen, wie dieser Christoph Boltanski einen Baustein nach dem anderen findet und vor unseren Augen sich ein Leben zusammensetzt, das dann in Paris endete im Alter von 66 Jahren. Ein Rabbiner hat ihm Zugang zu den Kindern von Beshiri verschafft, die wiederum versteckte Details auf den Fotos deuten können. Und andersherum hätten diese Kinder ohne Boltanskis Spurensuche niemals erfahren, dass ihr Vater 1967 während des 6-Tage-Krieges einer von wenigen Überlebenden einer kämpfenden Einheit auf dem Golan war. Der Mann war sehr schweigsam und hat über diese Geschichte seiner Familie wenig erzählt.
Wie ist denn jetzt die Struktur dieses Buches? Also am Anfang haben Sie erzählt, sitzt er da in diesem Passfoto-Dingens und dann geht er auf Reisen. Strukturieren dann die Reisen das Buch?
Ja, die strukturieren das und zwischendrin hält er inne und betrachtet, wie da etwas bleibt bei einzelnen Begegnungen. Es ist aber insgesamt so, als hätte man da eine ganz fantastische Schnitzeljagd, auf die er uns mitnimmt. Was mir gefällt, ist, dass er diese Lücken, die bleiben, nicht verdeckt. Dieser Jakob Beshiri war jahrelang Direktor einer jüdischen Beerdigungsbruderschaft. Das ist ein sehr schwerer Beruf. Und Christoph Boltanski fragt sich, wie Beshiri die Nähe zu den Toten erlebte, zumal in seiner Zeit eben auch Übergriffe und Tötungen von jungen Juden in Paris fielen. Die waren Opfer antisemitischer Verbrechen. Und das ist dann fast ein intimer Dialog, in den der Autor mit dem Toten Jakob Beshiri trifft. Ich finde das sehr berührend, wie er in dieser dokumentarischen Erzählung, steht Roman drunter, aber ich finde, es ist eben eine dokumentarische Erzählung, wie er Nähe beschreibt und Abstand wahrt.
Und wenn Sie sagen, ein Dialog hieße ja, dass zwei Partner sich austauschen. Das heißt, Potanski erzählt auch von sich selbst?
Ja, er tut das an zwei Stellen. Er ist sehr diskret, aber er macht es. Er setzt seine Familiengeschichte in Beziehung zu der von Jakob Beschiri, weil anders als Beschiri, Boltanski aus einer jüdisch-christlichen Familie kommt, in der dem Tod jede Form des Gedenkens radikal verweigert wurde. Also Boltanski weiß nicht mal, wo seine Großeltern begraben sind. Und es gibt den Onkel Christian Boltanski, letztes Jahr gestorben, der sein ganzes künstlerisches Leben der Identitätssuche gewidmet hat.
Das Buch von Christoph Boltanski, Das Leben des Jakob, aus dem Französischen übersetzt von Tobias Scheffel, im Hansa Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank an Sigrid Brinkmann. Das Leben ist sehr viel teurer geworden in der letzten Zeit, und mit diesem Phänomen beschäftigt sich das Buch Teuer des Wirtschaftsanalysten Maurice Höfgen. Philipp Schneider will uns dieses Buch jetzt empfehlen. Er arbeitet in der Buchhandlung Zwei Kapitel in Recklinghausen. Guten Tag, Herr Schneider.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Was lernt man denn übers Teurerwerden in dem Buch von Maurice Höfgen?
Ja, eine ganze Menge tatsächlich. Und es ist so, dass das, was allgemeinhin als Inflation bezeichnet wird, gar keine Inflation ist, sondern Preissteigerungen infolge von diversen Preisschocks. Und Maurice Höfgen kann uns das sehr nachvollziehbar, sehr gut erklären, komplexe wirtschaftliche Prozesse verständlich für uns Nicht-Volkswirte einordnen und gibt uns da guten Überblick, gutes Rüstzeug, um in diesen Debatten mitzudenken, mitzusprechen. Und ich halte es deswegen für ein sehr wichtiges Buch, weil wie immer, wenn es ums Geld geht, gibt es Gewinner und Verlierer, es geht um Macht. Und Höfgen hat das Ganze sehr anschaulich aufgearbeitet und räumt so mit alten Mythen zum Thema Inflation auf. Und das Ganze ist wunderbar pointiert, flüssig, flott, an vielen Stellen ironisch und lehrreich und unterhaltsam. Und man nimmt eine Menge mit.
Ich würde so gerne mal die Wirtschaft verstehen. Wie gut, dass es so ein Buch gibt, wo man das, wie Sie sagen, tatsächlich mal nachvollziehen kann. Das Buch von Maurice Höfgen, Teuer heißt das. Und dann wollen Sie uns ein Buch empfehlen von einer indischen Autorin, von Gitanjali Shri. Sie wurde unter anderem schon mit dem International Booker Preis ausgezeichnet. Und Sie wollen uns Ihren Roman Mai ans Herz legen. Warum das?
Ja, absolut. Das ist ein Roman, der mich tatsächlich umgehauen hat. Ich bin eher unsentimentaler Typ, aber dieser Roman hat mich dann doch voll erwischt. Es geht um eine Familie in Indien der 60er bis 80er Jahre, drei Generationen. Und das ist alles nicht so einfach. Und für die Geschwister steht fest, dass ihre Mutter eigentlich völlig unglücklich und unfrei ist in dieser Familie. Sie muss sich um alles kümmern, kriegt von allen auf den Deckel. Und deswegen beschließen die Geschwister, dass sie ihre Mutter retten müssen, befreien müssen aus dieser Familie, müssen dann aber doch recht bald feststellen, dass die Mutter vielleicht gar nicht so unglücklich und unfrei ist, wie sie sich das vorstellen. Da entwickeln sich dann eine Menge Spannungen raus, wie man sich vorstellen kann. Und das Ganze ist so toll, weil es alles auf einem Anwesen stattfindet. Es ist fast wie so ein ganz intimes Kammerspiel. Man hat die Figuren sehr plastisch vor Augen. Und es ist einfach ein toller Roman über das Zusammenleben, über die Herausforderungen des einander Zuhörens, einander wirklich verstehen. Und die Figuren sind so wunderbar liebevoll gestaltet. Und es hat mich total berührt, von dieser Familie zu lesen. Und am Ende gibt es tatsächlich auch eine ganz große Überraschung, die man auf 200 Seiten gar nicht erahnen kann.
Und ein Blick in eine Welt, in die wir nicht so oft schauen, hier auf dem deutschen Buchmarkt. Der Roman Mai von Gitanjali Shri, im Unionsverlag erschienen. Und dann haben Sie noch eine Empfehlung. Das ist, glaube ich, wieder ein ganz anderes Buch als die beiden davor. Das Buch heißt Wechselströmen des Geistes, die Vision des genialen Erfinders Nikola Tesla. Ein Buch von Manfred Geier. Was hat Ihnen jetzt daran gefallen?
Ja, das hat mir jetzt besonders gut gefallen, weil es keine Biografie so im klassischen Sinne sind. Es sind 8 Kapitel. Das erste Kapitel ist so eine relativ nüchterne biografische Skizze. Und dann folgend in den 7 Kapiteln wird das Ganze so ein bisschen mit Leben gefüllt. Und dafür bedient sich Meyer ganz unterschiedlichen Genre und sprachlichen, stilistischen Registern. Es gibt ein Kapitel über den elektrischen Stuhl. Das ist als so eine Art Horror- und Kriminalgeschichte geschrieben, wo einem wirklich das Blut in den Adern gefriert. Es gibt ein Kapitel aus der Perspektive Teslas. Und es ist ein ganz bunt, ganz aufregend, geradezu elektrisierend, das zu lesen. Und es macht eben so viel Freude, weil es keine klassische Biografie ist. Und Geier schafft es, diesen genialen Erfinder irgendwie greifbar zu machen, was natürlich schwierig ist, weil die fliehen irgendwann alle in ihr eigenes Weltsystem, in ihre eigenen Gedanken. Und Gaia macht es einem doch ja sehr anschaulich und diese Figur sehr nahbar, sehr greifbar.
Die Figur des Nikola Tesla. Wir fanden das Buch auch sehr interessant und hatten uns deswegen Manfred Geier schon mal hier eingeladen. Das Gespräch steht auf unserer Homepage. Das Gespräch mit ihm über Wechselströme des Geistes, die Vision des genialen Erfinders Nikola Tesla. Das waren drei Empfehlungen von Philipp Schneider aus der Buchhandlung Kapitel 2 in Recklinghausen. Haben Sie herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Bis bald.
Bis bald, genau.